Es war in meiner Rekrutenschule. Meine Kollegen haben schon recht bald gewusst, dass ich ein Christ bin, und das hat auch interessante Gespräche gegeben. Einer, ich glaube, er hieß Kneubühler, hat mich gefragt: Warum bist du Christ? Und ich weiß nicht mehr, warum ich das so gesagt habe. Jedenfalls, er hatte meine Antwort so nicht erwartet. Und ich ließ ihn irritiert stehen, offenbar. Ich habe gesagt: Weil mich Jesus liebt. Nun, war das eine gute Antwort oder nicht? Kneubühler, falls du jetzt irgendwie per Zufall diesen Film siehst, könntest du dich bei mir melden. Es nimmt mich brennend Wunder, ob du dich noch erinnerst an diese Geschichte und was aus dir geworden ist. Ein paar Jahre später, ich war Student in Basel, ging ich eines Tages spazieren in der Stadt, und ich war gerade dran, die Drei-Rosen-Brücke zu überqueren. Und irgendwie muss ich einfach glücklich wie ein Maienkäfer ausgesehen haben oder Marienkäfer oder was immer. Ich weiß, ich war nicht verliebt, es war nicht das. Es war auch nicht, dass ich eine gute Note gehabt hätte, sondern ich vermute, ich war einfach glücklich und im vertrauten Plaudern mit Jesus unterwegs. Einfach frei. Und da hat mich jemand angesprochen auf der Drei-Rosen-Brücke im Sinn von: Hey, du siehst so glücklich aus, wo kommt das her? Und meine Antwort, ich weiß nicht, ob die so gut war. Jedenfalls habe ich eine Person mit einem großen Fragezeichen zurückgelassen. Ich habe gesagt: Ja, wissen Sie, ich komme halt vom Land. Also, liebe Person von der Drei-Rosen-Brücke, falls Sie jetzt hier per Zufall das sehen und sich an diese komische Begebenheit erinnern, von diesem Typen, der da vom Land kommt, mitten in der Stadt und deswegen glücklich war, mich würde es brennend interessieren, ob Sie in der Zwischenzeit aufs Land gezogen sind. Und was mich noch mehr interessiert, ob Sie das Glück bei Gott gefunden haben. Erzählend. Das ist unser Thema heute, in dieser Geschichte, dass wir davon erzählen, was uns Hoffnung macht. Und wenn wir so erzählend sind, dann merken wir auch, dieses Erzählen erklärt. Wenn wir in unserem Heft, das wir haben für diese Serie Leben für meine Freunde, nachschauen und Woche 5 ansehen, es hat übrigens hinten noch weitere Hefte, die man heute auch beziehen kann, dann haben wir dieses Thema: Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus erzählend. Dass wir den Mund aufmachen, dass wir davon reden, was uns Hoffnung gibt. Und jetzt sind wir dran. Wir nehmen den Ball auf. Und ich möchte mit euch heute in eine Geschichte gehen von einem meisterhaften Geschichtenerzähler, der das hier eigentlich auf den Punkt bringt. In Römer 10 schreibt der Apostel Paulus: Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Und weiter: Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Der Gedankengang geht noch einen Schritt weiter. Wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Ich habe so die Ahnung, dass Jesus möchte, dass alle, die an ihn glauben, auch von ihm erzählen. Dass alle, die an ihn glauben, auch diese gute Botschaft weitersagen. Und darum geht es. Also lasst uns mal schauen, wie es Paulus selbst gemacht hat. Und wir wollen von dem geübten Erzähler, dem Apostel Paulus, lernen. Ich lade euch ein in eine Bible Story. Wer möchte, kann die Bibel aufschlagen. Wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 25 und 26. Und weil das lang ist, diese ganzen zwei Kapitel, ich erzähle sie frei. Aber halte mich an den Text. Also so frei ist es nicht. Wir sind ungefähr im Jahr 60 nach Christus. Also ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt und dann wieder auferstanden ist. Es gab gerade einen Statthalterwechsel in Judäa. Nun ist der Portius Festus neuer Amtsinhaber. Und bei seinem Antrittsbesuch in Jerusalem kommen die jüdischen Führer auf ihn zu, auf Festus, und sprechen ihn an auf einen bestimmten Gefangenen, den der Festus doch jetzt endlich verurteilen sollte. Zum Tod, wenn es geht. Festus ist aber überzeugt, keine Verurteilung ohne Prozess. Also lädt er die Ankläger ein, in die Residenzstadt nach Caesarea am Meer zu kommen, dort, wo er seinen Palast hat und dort, wo der Gefangene Paulus auch festgehalten wird, um dort einen Prozess zu führen. Und der Prozess findet statt. Er verläuft überraschend. Paulus verteidigt sich und beteuert seine Unschuld. Und Festus realisiert, dieser Mann und diese Ankläger, da geht es ja gar nicht um Mord und solche Dinge, da geht es ja um jüdische Streitfragen. Und er hat eine Blitzidee und sagt, hört mal, wir verlagern doch diesen Prozess nach Jerusalem, dann könnt ihr diesen Prozess vor Ort durchführen. Paulus realisiert aber, dass dieser Weg von Caesarea nach Jerusalem sehr gefährlich für ihn werden könnte. Es ist möglicherweise ein Attentat auf ihn geplant, sodass er den Ort Jerusalem gar nicht erreichen würde. Und deswegen, was macht Paulus? Er beruft sich auf die höchste richterliche Instanz, die es damals gab, auf den Kaiser in Rom. Wenn das ein römischer Staatsbürger sagt, der angeklagt ist, dann ist es so, dann gilt das. Er kommt vor den Kaiser in Rom. Nun, in der Zeit, wo man eine Reise nach Rom bucht, findet, wo dieser Gefangene nach Rom gehen könnte, wird er festgehalten in Caesarea. In der Zwischenzeit bekommt der Portius Festus einen Besuch von einem benachbarten König. Das ist König Agrippa II., der Enkel von Herodes dem Großen, und seine Schwester Berenike. Sie kommen an diesem mehrtägigen Besuch auch auf einen Gefangenen zu sprechen, ratet mal, auf Paulus. Agrippa sagt, diesen Mann möchte ich kennenlernen. Gesagt, getan. Am nächsten Tag gibt es eine Versammlung, wo der Portius Festus ist, der König Agrippa mit seiner Schwester Berenike und eine ganze Reihe von Offizieren und einflussreichen Männern. Und in dieser Veranstaltung wird Paulus vorgeführt, gefesselt. Und er soll sich verteidigen. Und jetzt kommt seine Rede. Paulus hebt die Hand und er sagt, König Agrippa, es ist mir eine große Ehre, dass ich mich vor dir verteidigen kann. Denn du weißt genau Bescheid über diese jüdischen Streitfragen und Bräuche. Deshalb bitte ich dich, hör mir geduldig zu. Wie alle wissen, bin ich als Kind bereits in jüdischen Tradition aufgewachsen. Und dann kam ich zu der Richtung, die die strengste der Juden war, die Pharisäer. Und als Pharisäer und als Jude sowieso glauben wir ja, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und wegen diesem Glauben und dieser Hoffnung stehe ich heute vor Gericht, Agrippa. Damals aber versuchte ich, die Anhänger von Jesus von Nazareth zu verfolgen. Ich habe sie verhaftet. Ich habe zugestimmt, wenn die Todesstrafe über sie verhängt wurde. Ich habe sie gezwungen, mit Peitschenhieben von ihrem Glauben abzuschwören. Ja, ich habe sie verfolgt, sogar in ferne Städte. Und so war ich einmal unterwegs, erzählt Paulus, so war ich einmal unterwegs im Auftrag der obersten Priester in die Stadt Damaskus. Und es war etwa Mittagszeit. Oh, Agrippa, da hat uns ein gleißendes Licht vom Himmel umstrahlt. Wir waren alle so geblendet, wir fielen zu Boden und ich hörte eine Stimme. Und diese Stimme sagte auf Hebräisch zu mir, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich sagte, Herr, wer bist du? Und die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es ist schwer für dich, gegen meinen Willen anzukämpfen. Aber ich bin dir erschienen, um dich zu einem Diener und einen Zeugen zu machen für mich. Du wirst vor Juden und vor Nichtjuden von dieser Erscheinung erzählen und von vielen anderen Dingen, die ich dir zeigen werde. Ich werde dich bewahren. Aber die Menschen werden offene Augen bekommen und sie werden vom Dunkeln zum Licht umkehren. Sie werden aus der Macht Satans zu Gott sich bekehren. Das habe ich gehört, sagt Paulus. Und König Agrippa, ich habe diese Vision gehört und ich bin ihr gehorsam gewesen. Von dem Tag an habe ich Juden wie auch Nichtjuden davon erzählt, dass sie von ihren Sünden sich abkehren und Gott zuwenden sollen und dass Gott ihnen einen Platz in seinem Volk gibt. Und dann haben mich die Juden verhaftet. Es war im Tempel in Jerusalem. Sie wollten mich sogar lynchen, aber Gott hat mich bewahrt. Und eigentlich lehre ich ja das, was bereits der Mose und die Propheten gelehrt haben, nämlich, dass der Christus, der Messias, leiden muss und dass er von den Toten aufersteht und dass dann er ein Licht ist für die Juden, aber auch für die Nichtjuden. In dem Moment explodiert Festus und er sagt, Paulus, du spinnst! Das viele Lesen hat dich wohl um den Verstand gebracht. Und Paulus entgegnet, ehrwürdiger Festus, nein, ich spinne nicht. Das, was ich erzähle, beruht auf Tatsachen, die wirklich so geschehen sind. König Agrippa kann das belegen. Und dann wendet er sich zu Agrippa und sagt, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Und Agrippa antwortet, fast hättest du mich zu einem Christen gemacht. Paulus sagt, ich wünschte, dass nicht nur du, Agrippa, sondern alle, die hier sind, so werden wie ich, ausgenommen dieser Fesseln. Da steht der Statthalter auf, Agrippa steht auf, die Berenike steht auf, die Leute im Saal erheben sich und verlassen den Raum. Und beim Hinausgehen sagen sie zueinander, dieser Mann hat nichts getan, was die Todesstrafe verdient. Ja, nicht einmal Gefängnis wäre da drauf. Er könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser in Rom berufen hätte. Soweit diese wahre Geschichte, die sich in Caesarea am Mittelmeer abgespielt hat. Und wir wollen aus dieser Geschichte, die, wie sie Paulus erzählt hat, für unsere Geschichte etwas lernen. Und das Erste, was wir übertragen können, ist, gib deiner Geschichte einen Rahmen. Wenn wir Paulus genau zuhören, merken wir, er hat zuerst erzählt von seinem Leben, bevor er Jesus getroffen hat. Er hat erzählt von seinem Eifer, von seiner religiösen Ausrichtung, von seinen Taten, auf die er damals sehr stolz war. Das war sein erster Teil seiner Erzählung. Dann kam eine Erzählung, wo er von seiner Wende erzählt hat. Diese Erscheinung, dieses Licht, diese Begegnung mit dem Jesus, der vom Himmel her zu ihm spricht, weil er ja auferstanden ist. Und das hat ihn dort wirklich zu einer Wende, zu einer Umkehr geholfen. Das ist der zweite Teil, worüber er spricht. Dann gibt er einen dritten Teil von diesem Rahmen dieser Geschichte, nämlich, was lebt er jetzt seither mit Jesus? Wie geht er weiter? Und am Schluss kommt die Frage, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst, hat er auch noch gesagt. Wenn wir das hier anschauen, auf der Flipchart, dann sieht das so aus. Gib deiner Geschichte einen Rahmen und erzähle von einer Phase vor Jesus, dann von einer Phase zu Jesus und von einer Phase mit Jesus. Und schließe das Ganze mit einer guten Frage ab, damit dein Zuhörer reagieren kann. Ich bin als Kind zum Glauben an Jesus gekommen. Für mich ist es schwierig zu sagen, ja, diese A-Phase vor Jesus, da habe ich in meinen 8, 9 Jahren, die ich damals gelebt habe, noch keinen Mord begangen. Ich habe niemanden geschwängert und ich habe niemanden betrogen. Also ich kann da nicht von mega schlimmen Dingen erzählen, wie der Apostel Paulus, der ja ein Mörder war, Verfolger von Menschen Unrecht getan hat. Aber ich habe gemerkt, ich kann meine Geschichte ja auch erzählen. Ich kann auch meine Bekehrungsgeschichte erzählen, auch wenn ich das als Kind erlebt habe. Denn ich beginne hier vielleicht damit, dass ich erzähle, was ich für ein Mensch bin, was ich für Eigenschaften habe, dass ich jemand bin, der es genau nehmen möchte und der darum auch darunter leidet, nicht zu genügen. Es genügt vieles nicht. Genügt es, das, was ich tue für meine Eltern, genügt es in der Schule, dort hat es oft genügt, zum Glück, aber genügt es bei anderen, bei Freunden, bin ich ein guter Jungscharleiter, bin ich ein guter Pastor heute, würde ich fragen, genügt es, was ich hier tue? Diese Frage hat mich damals sehr bewegt und kenne ich bis heute. Und dann kann ich hier erzählen, wie dieser Tag war, ich erinnere mich noch, als ich zu Jesus gefunden habe. Und ich erzähle dieses B zu Jesus, diese Bekehrung. Und was dann geschehen ist, wie Jesus mir eine neue Freude gegeben hat und mir auch gezeigt hat, dass mir meine Schuld vergeben ist und dass es genügt, was er für mich getan hat. Und so komme ich zu C und kann erzählen, wie ich seither mit Jesus lebe. Etwas, was ich immer erzähle, ist, ich habe nie mehr daran gezweifelt, dass ich zu ihm gehöre, dass ich zu Jesus gehöre. Diese Gewissheit hat er mir damals einfach ins Herz hineingepflanzt. Dann mit deiner Frage, kannst du damit etwas anfangen? Wie geht es dir mit diesem Thema? Also ich kann meine Bekehrungsgeschichte erzählen. Ich kann aber auch, wenn ich meine Geschichte erzähle, über andere Dinge reden. Zum Beispiel, wie ich in einer Not war und mir Jesus daraus geholfen hat und aus dieser Not einen Segen gemacht hat. Ich kann erzählen, wie ich in einer Sucht war und mir Jesus da herausgeholfen hat und mich in Freiheit geführt hat. Und da gibt es viele Dinge durchs ganze Leben hindurch. Und ich bin im Moment auch wieder an einem Thema dran, wo ich merke, da ist etwas, was Minus ist in meinem Leben, wo ich mich Minus fühle. Da kommt Jesus hinein und verändert es zu einem großen Plus. Und das ist meine Geschichte mit Gott. Und du hast auch solche Geschichten. Wenn du keine gewaltige Bekehrungsgeschichte hast, dann hast du ziemlich sicher Punkte in deinem Leben, Themen in deinem Leben, die Jesus nimmt und zu einem Plus verwandelt, von einem Minus. Überleg dir, was das ist. Später noch mehr dazu. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie wir diese ABC-Fragezeichen-Rahmen in unsere Geschichte hineinbekommen können. Und zwar, indem wir sagen hier, wo wäre ich hingekommen, wenn ich Jesus nicht gekannt hätte? Was wäre aus mir geworden, als ich damals meinen Großvater angelogen habe am Tag meiner Bekehrung und ich hätte gesagt, okay, ich bin jetzt halt ein Lügner. Was wäre geworden, wenn ich als 8-9-Jähriger gesagt hätte, das bin ich halt jetzt. Einer, der sich immer rausredet. Wo wäre ich hingekommen? Aber Jesus hat das nicht zugelassen. Er hat mich genau in dem Punkt abgeholt und mich zu einem Menschen gemacht, dem die Wahrheit sehr, sehr lieb ist. Ich habe das so, so gerne und schätze das, wenn man echt ist, wenn da nichts Verstelltes ist, wenn man nicht mit Masken rumläuft, ich meine nicht die, die ihr jetzt tragt, sondern Masken, mit denen wir uns verstellen. Da hat mich Jesus verändert. So drei Ideen. Auf dem Handout, das hinten mitgenommen werden kann, sind diese drei Ideen auch aufgeführt. Ich möchte noch etwas Zweites aus der Geschichte von Paulus erwähnen. Nicht der Rahmen, der ist sehr hilfreich, sondern diese Idee, Zwei-Wort-Geschichten. Und damit möchte ich dann auch die Predigt heute zum Abschluss bringen. Weitere Impulse, die ich nicht erwähne, die habe ich schriftlich, könnt ihr im Internet nachschlagen oder dann auch im Handbuch in diesem Leitfaden anschauen, einige Themen. Zwei-Wort-Geschichten, was meine ich damit? Wenn wir die Geschichte vom Apostel Paulus anschauen, wie er da vor Gericht ist und sich verteidigt, da stellen wir fest, es gibt ein Thema, das kommt durch seine ganze Geschichte immer wieder vor. Und das ist nämlich das Thema Vertrauen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Erinnert ihr euch, wie ich es erzählt habe? Zuerst hat er gesagt, ich war Pharisäer. Und als Pharisäer und sowieso das ganze zwölfstämmige Volk vertraut darauf, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Wir beten sogar Tag für Tag darum. Verheißungen, Versprechen, die im den alten Schriften, die weit, weit vor Jesus geschrieben worden sind, bereits aufgeschrieben sind, erfüllen sich in der Person von Jesus, erfüllen sich in der Gemeinde, erfüllen sich darin, dass jetzt die gute Nachricht von Gottes Liebe zu den hintersten und letzten Völkern verbreitet wird. Das war damals für den Pharisäer ein wichtiger Punkt. Und weil er hoffte und darum betete, dass diese Verheißungen erfüllt werden, war er auch so ein militanter Christenverfolger. Denn er hat gemerkt, die haben eine falsche Interpretation aus seiner Sicht. Die sagen, dass dieser Jesus das erfüllt hätte. Das kann aber nicht sein. Und so hat er sie verfolgt. Das ist in der ersten Teil der Geschichte. Da merkt er, dass diese Hoffnung ihn getrieben hat, aber es ist eine fragliche Hoffnung. Hoffnung mit Fragezeichen. Dann die Begegnung mit Jesus. Jesus sagt nicht das Wort Hoffnung. Er sagt auch nicht, ich erfülle die Verheißungen. Aber er sagt, die Menschen werden durch deinen Dienst und durch dein Zeuge sein, Paulus, offene Augen bekommen und sie werden vom Dunkel zum Licht kommen. Sie werden aus der Macht Satans sich zu Gott bekehren. Sowohl Juden wie auch Nichtjuden. Und das ist erfüllte Verheißung. Das war dem Pharisäer Paulus sofort klar. Das steht ja in Jesaja 49, dass es ein Licht für die Nationen gibt. Hey, das steht ja in Jesaja 9, das Volk, das im Dunkeln wandert, sieht ein großes Licht. Das steht ja da schon und dieser Jesus will mich brauchen für die Erfüllung von dieser Verheißung. Da, in diesem B, da ist es genau drin. Seine Hoffnung bekommt einen neuen Inhalt, sie bekommt ein Ausrufezeichen. Und dann lebt er genauso. Er lebt nach dieser Auffassung. Zum Beispiel sagt er einige Verse später, ich lehre nur das, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben, nämlich, dass der Christus leiden und als Erster von den Toten auferstehen würde, als Licht für die Juden wie für die Nichtjuden. Das ist sein Leben mit Jesus. Wieder ist diese Hoffnung mittendrin. Und dann kommt die Frage an den König Agrippa und die ist auch drin. Er sagt, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Schon wieder. Ich weiß, dass du es tust. Und merkt ihr, es gibt so Themen, die ziehen sich durch das ganze Leben. Und bei Paulus könnten wir das so anschauen. Hoffnung, Fragezeichen, Hoffnung, Ausrufezeichen. Das ist seine Zwei-Wort-Geschichte. Was ist deine Zwei-Wort-Geschichte? Was ist meine? Ich habe vorhin meine Geschichte erzählt, wie Gott mir geholfen hat, von einem Minus durch Jesus zu einem Plus zu kommen. Und das ist der Inhalt. Ich habe gesagt, bei mir ist das Thema Genügen. Genüge ich? Und am Schluss habe ich realisiert, ich muss gar nicht selbst genügen, weil Jesus genügt. Ich werde immer wieder Punkte finden, wo ich nicht genüge. Aber Jesus genügt. Er ist mein Plus und das lasse ich in mein Leben hineinkommen. Hast du das auch erlebt? Oder sehnst du dich danach, genau das zu leben, dass dein Minus zu einem Plus wird? Dann geht der Weg durch das Kreuz. Es geht durch Jesus. Ich möchte euch eine Zwei-Wort-Geschichte zeigen, wie sie eine Frau aus Deutschland ins Internet gestellt hat. Und wir hören uns ihre Geschichte an in 2 Minuten.
Mein Name ist Frauke Dietrich und das ist meine Zwei-Wort-Geschichte. Gelitten, gelitten. Am 24. Dezember 1986 hatte ich mit 17 Jahren einen Autounfall. Ich hatte schwerste innere Verletzungen und eine Kopfverletzung. Die Ärzte kämpften um mein Leben. Am 25.12.1986 stellten die Ärzte meinen Hirntod fest. Meine christliche Gemeinde und viele Freunde beteten für mich. Und das große Wunder geschah. Und meine Hirnströme waren nach 12 Stunden wieder da. Nach 3 Wochen erwachte ich aus dem Koma und es begann ein langer Heilungsprozess. Niemand konnte ahnen, dass ich wieder so gut hergestellt werde. Ich verlor bei dem Unfall meine Mutter. Da ich zum Zeitpunkt der Beerdigung meiner Mutter noch im Koma lag, konnte ich nicht daran teilnehmen, worunter ich jahrelang litt. Erst als ich circa 20 Jahre nach dem Unfall die Beerdigung mit meinem Pastor am Grab meiner Mutter nachholen konnte, wurde ich innerlich ruhiger. Die Folgen des Unfalls spüre ich heute noch, aber ich habe gelernt, damit zu leben und es zu akzeptieren. Ich durfte erkennen, dass Jesus mehr gelitten hat als ich. Er ist für mich am Kreuz gestorben, um all meine Schmerzen und Leiden und auch mein Versagen zu tragen. Durch Jesus kann ich ein freier Mensch sein und kann dadurch anderen Menschen, die ebenfalls leiden, helfen. Und dafür bin ich dankbar und bin wieder ein fröhlicher Mensch geworden. Gelitten, gelitten.
Was ist deine Zwei-Wort-Geschichte? Gibt es ein Thema, das sich so durchzieht? Vielleicht hast du auch zwei oder drei verschiedene Zwei-Wort-Geschichten. Ich möchte uns ermutigen, uns solche Dinge zu überlegen, vielleicht auch aufzuschreiben. In unserem Heft haben wir extra Platz auf zwei Seiten, wo man das aufschreiben kann, wo man sich das mal überlegen kann. Wir haben Kleingruppen, wo man das üben kann. Wir haben hier die Geschichte mit Gott jeden Sonntag, wo du kommen kannst in einem geschützten Rahmen, wir sind alle für dich, wo du einfach mal deine Geschichte erzählen kannst, entweder nach der Struktur oder auch nach dieser Zwei-Wort-Geschichte-Methode. Es ist egal, aber lerne, deine Geschichte zu erzählen. Kurz, in 2 Minuten vielleicht. Damit es dir nicht so ergeht wie mir auf der Drei-Rosen-Brücke und du schwafelst von, wie schön es auf dem Land ist und die Leute mit Fragezeichen zurücklässt, obwohl du eine geniale Botschaft hättest, warum du wirklich glücklich bist. Da möchte ich dich ermutigen, mich ermutigen, dass wir sprachfähig sind. Das fällt nicht einfach so vom Himmel, wenn wir uns nie Gedanken darüber machen. Nutz die Gelegenheit heute, über das nachzudenken. Das ist mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch ist, wenn du hier sitzt und merkst, ja, ich hätte auch gerne eine Zwei-Wort-Geschichte, aber dir fehlt der zweite Begriff noch, das Ausrufezeichen fehlt dir noch. Du bist hier nach vorne gekommen, hast deine Not, deine Klage in einem Zettel unters Kreuz gebracht und schreist, Herr, gibt es eine Antwort? Lass mich doch nicht so sterben. Es gibt Hoffnung, dass dieses Ausrufezeichen zu deinem Leben dazukommt. Dass da nicht einfach das große Fragezeichen bleibt. Nutze heute die Gelegenheit und lass für dich beten. Wir haben jeden Sonntag Gebetsdienst. Und Menschen bereit sind, einfach für dich zu beten. Da musst du noch gar nicht so viel erzählen. Aber die Leute können einfach mit dir zusammen deine Not nochmal vor Gott, vors Kreuz bringen und ihn anrufen, dass er dir Antwort gibt. Suche das Gespräch, das ist eine andere Möglichkeit. Wir sind hier, nehmen uns gerne Zeit, auch unter der Woche, um Gespräche zu führen, um Dinge zu vertiefen. Komm und lass das nicht einfach so vorbeigehen. Erlebe, wie Jesus dein Minus zu einem Plus verwandeln kann. Denn das ist Evangelium, das ist gute Nachricht für dich, für uns, für dich. Wir lassen das mal so klingen und ihr habt ein Instrumentalstück. Wir lassen das so in dieser Instrumentalstückszeit einfach mal vor uns kommen, vor Gott kommen, bewegen. Überleg dir, was möchte ich umsetzen von heute?